Kleidung und Stoffe waren über viele Jahrhunderte teures Gut, zum Teil unerschwinglicher Luxus. Viel zu wertvoll, um einfach weggeworfen zu werden. Auf kreative Art und Weise haben Menschen zu den unterschiedlichsten Zeiten Textilien weiter- und wiederverwertet, getauscht, verkauft, umgearbeitet, bis sie Lumpen waren. Und selbst dann erfüllten sie noch einen Zweck. Von der Steinzeit über die Antike bis ins Zeitalter der Industrialisierung und darüber hinaus. Und heute? Allein 2023 haben deutsche Haushalte 175.000 Tonnen Textilien in den Altkleidercontainer entsorgt, laut Statistischem Bundesamt. Tendenz steigend.
Fasern, die aus dem Gebrauch rausgenommen werden, also Alttextilien, werden nur zu 1% wieder zu Fasern.
Glas und Papier können aufbereitet werden und erhalten ein zweites Leben. Für Textilien gilt das aber nicht. Ein Teil wird zwar immerhin noch zu Lappen, Vlies oder Dämmstoffen verarbeitet, minderwertige Stoffe, sogenanntem Downcycling. Meistens aber werden sie verbrannt und dann ist die Ressource einfach weg. Doch es gibt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die das ändern wollen, wie Stefan Schlichter.
Hier stehen überall Ballen mit Material, die hier angekommen sind.
Schlichter ist Professor für Textiltechnik an der Technischen Hochschule Augsburg.
Das ist unser Labor. In dem Labor wollen wir spezielle Sachen feststellen, wie unser Material zusammengesetzt ist. Ist da Baumwolle drin, ist da Polyester drin? Aber wir wollen auch wissen, wie lang sind die Fasern?
Schlichter hat die weltweit erste zirkuläre Modellfabrik für Textilabfälle initiiert, das Recycling-Atelier in Augsburg. Gemeinsam mit der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und einigen Maschinenherstellern erforscht er seit 2022, wie aus Altkleidern und Produktionsabfällen neue Produkte entstehen könnten.
Wenn ich ein hochwertiges Hemd habe, da könnte ich auch immerhin noch ein gutes Polohemd draus machen oder so. Und das versuchen wir hier festzustellen, wenn wir die Materialien aufreißen, wie viel Schädigung haben wir denn, weil das Material wird nicht automatisch besser, sondern es wird eher ein bisschen schlechter.
Im Recycling-Atelier beschäftigt sich Stefan Schlichter unter anderem mit dem sogenannten mechanischen Recycling. Das Problem, das es dabei nämlich bislang gibt, ist, dass die maschinelle Verarbeitung die Fasern der Alttextilien beschädigt. Dann sind sie oft so kurz, dass sie nicht mehr zu neuem Garn weiterverarbeitet werden können. Eine weitere Herausforderung? Anders als Glas oder Papier bestehen die meisten Textilien nicht nur aus einem Material. Früher wurden Textilien hauptsächlich aus natürlichen Stoffen gefertigt. Heute kommt ein hoher Anteil an Chemiefasern dazu.
Und die machen natürlich das Recycling und die Verwertung schwieriger, ganz ohne Frage. Wir haben Reißverschlüsse, gab es vor 100 Jahren noch gar nicht so richtig. Wir haben Embleme draufgedruckt. Deswegen setzen wir in der Sortierung KI ein, die uns sagen kann, ha, halt, da ist ein zusätzliches Produkt, das sollten wir lieber rausschneiden und separat behandeln. Das können wir dann automatisieren.
Eine Schneideeinrichtung hackt die Textilien in kleine Stücke und Streifen. Die Reißmaschine zerreißt sie dann mit scharfen Metallzähnen in kleine Faserstücke. Die werden von zwei Walzen mit scharfen Haken gegeneinander gebürstet, bis nur noch flauschige Fasern übrig sind. Sie werden kadiert, heißt es in der Fachsprache, und dann zu Bändern aufgewickelt. Am Ende spinnt daraus eine Maschine neues Garn für einen Pullover.
Das ist Baumwolle, reine Baumwolle, eine Mischung aus Rohbaumwolle und recycelt. Weil um die Qualität hinzukriegen, kann man noch nicht alles 100% recyceln. Dies hier sind reine Recycelgarne, diese grauen hier.
Die Menge an Textilabfällen steigt weiter. Fast Fashion ist nach wie vor beliebt. 2030 werden voraussichtlich 60% mehr Alttextilien anfallen als noch 15 Jahre zuvor. Das schätzt die gemeinnützige Organisation Global Fashion Agenda, die sich für Nachhaltigkeit in der Modeindustrie einsetzt. Gleichzeitig werden Rohstoffe wie Baumwolle immer knapper.
Wir müssen irgendwann aus dieser Schleife raus. Und vielleicht können wir mit guten Produkten aus dem Recycling das tun.
Noch sind die meisten Recyclinganlagen nicht für Textilrecycling ausgerüstet. Und es ist teuer. Da die automatisierte Sortiertechnologie noch nicht marktreif ist, müssen Textilien nach wie vor von Hand vorsortiert werden. Das könnte sich ändern, wenn 2030 die ersten Prototypen aus dem Recycling-Atelier industriell zum Einsatz kommen. Eine Vision, die greifbar scheint und alles andere als abwegig. Denn über viele Jahrhunderte war genau das schon mal Normalität: Textilien zu recyceln. Bis zur Industrialisierung wurden Textilien in aufwendiger Handarbeit hergestellt. Die meisten Menschen trugen selbstverständlich alte, gebrauchte und ausgebesserte Kleidung und hätten sich oft mehr gar nicht leisten können. Und das schon beispielsweise in der Antike. Die Toga eines Römers etwa bestand aus bis zu 20 Quadratmetern Stoff. Das bedeutete 40 Kilometer Garn. Das zu weben dauerte einen Monat. 4 Monate, um das Wollgarn dafür zu gewinnen, bei 8 Stunden Arbeit am Tag. In der Regel machten das die römischen Frauen selbst zu Hause.
Wenn man heute diese Arbeitsstunden bezahlen müsste, wären diese Textilien absolut unerschwinglich bei den heutigen Löhnen. Und natürlich, wenn man so viele Arbeitsstunden in was investiert, dann schmeißt man es nicht einfach weg, sondern man nutzt es bis zum geht nicht mehr.
Beatrix Nutz ist Textilarchäologin und beschäftigt sich mit historischen Recyclingpraktiken. Selbst in Fetzen hatte alte, ausgediente Kleidung in frühen Gesellschaften noch einen Nutzen. Das legen auch einige der seltenen urgeschichtlichen Textilfunde nahe. In Prilep, Nordmazedonien, haben Archäologinnen der Universität Skopje Tonscherben aus dem 6. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung gefunden, auf denen Abdrücke von ausgefransten und abgenutzten Textilgeweben zu sehen waren. In der Steinzeit recycelten Menschen ihre Textilreste offenbar zum Töpfern, um darin Gefäße zu trocknen, als Unterlage und Modellierhilfe. Stoffe konnten so am Ende ihres Lebenszyklus noch als Werkzeuge nützlich werden. Auch in einer Salzmine im österreichischen Hallstatt zur Eisenzeit. Lumpen und Fetzen von wollenen Gewändern, Decken und Säcken wurden wohl in der Siedlung gesammelt und im Berg weiterverwendet oder zu Handledern verarbeitet. Beatrix Nutz.
In den Bergwerken, da hat man dann die alten Sachen in Streifen gerissen und diese Textilstreifen dann verwendet, um zum Beispiel Kiespanbündel zusammenzubinden. Und die findet man heute noch, diese Textilstreifen mit den Knoten drinnen, zum Zuknoten für diese Bündel.
Das sind nicht die einzigen archäologischen Funde, die darauf hinweisen, dass durch die Jahrtausende Textilien kreativ wiederverwendet wurden. Im Bernitzfelder Moor in Ostfriesland zum Beispiel zeigt der Fund einer Moorleiche aus dem frühen Mittelalter, das auch schon vor rund 1200 Jahren abgecycelt wurde. Die Moorleiche trug eine Patchwork-Tunika aus 20 unterschiedlichen Geweben und 45 einzelnen Stoffresten. Getragen, immer wieder ausgebessert und geflickt begleiteten Textilien in dieser Zeit den Menschen oft ein Leben lang. Und am Ende dieses Menschenlebens rüsteten Textilien ihn für die letzte Reise. Als Bekleidung, aber auch als Verpackungsmaterial anderer Grabbeigaben. Spuren von Läusen, Flicken und abgewetzte Stellen deuten darauf hin, dass diese vor dem Begräbnis als Kleidung getragen und als Totentracht wiederverwendet wurden. Auch Funde aus dem Mittelalter zeigen, mit der Christianisierung wurden die meisten Verstorbenen in einem Totentuch, oft aus recyceltem Leinenstoff, beigesetzt. Die von ihnen hinterlassenen Leinen und Wollgewänder spendeten die Angehörigen seit dem Mittelalter oft an Klöster und Kirchen als Akt der Nächstenliebe und Barmherzigkeit. Diese gaben die Kleiderspenden als Almosen an Bedürftige weiter, verkauften sie oder stellten Alltagstextilien und Kleidung für die Geistlichen daraus her. Häufig wurden zum Beispiel die oftmals prächtigen Frauenkleider zu liturgischen Gewändern männlicher Priester recycelt. Davon berichten zum Beispiel Quellen aus dem Spätmittelalter. In seiner Familienchronik schreibt der Florentiner Textilkaufmann Niccolò di Buono di Bese Busini über ein Kleid seiner verstorbenen Frau Raffaela.
Ich erinnere mich, dass ich, Niccolò, am 24. Dezember der Kirche San Jacopo tra le Fosse in Florenz ein Messgewand schickte, das aus einem Kleid Raffaelas gefertigt war. Ich ließ dies im Inventar der genannten Kirche verzeichnen, zum Seelenheil Raffaelas.
Bei dem Kleid, das zum Messgewand umgeschneidert wurde, handelte es sich um das samtene Hochzeitskleid seiner verstorbenen Gattin. Und das war noch nicht alles. Der Kaufmann schenkte seiner neuen Frau ein rosa Kleid mit Hermelinbesatz aus Raffaelas Besitz. Die Schwägerin erhielt ein altes schwarzes Kleid, das sie ändern und färben ließ. Raffaelas Lieblingskleider wurden zu Bettwäsche und Bekleidung für die Kinder verarbeitet. Durch das Recyceln und die Weitergabe der gebrauchten Gewänder bewahrte man gleichzeitig das Andenken an die Verstorbene und stärkte das soziale Gewebe innerhalb der Familie, aber auch zwischen Adel und Kirche sowie den niedrigeren Ständen. Diese erhielten von Adel und Kirche gebrauchte Textilien als Almosen, aber auch als Arbeitslohn, erklärt Franziska Neumann, Professorin für frühneuzeitliche Geschichte an der TU Braunschweig.
Das gehört so zu vormodernen Gabentausch letztendlich auch dazu. Das heißt erstmal, bloß weil es nicht mehr getragen wird von der einen Person, heißt das nicht, dass da schon das Ende als Kleidungsstück erreicht ist. Es gibt einen ganz regen Gebrauchtwarenhandel, auch mit Textilien, was auch eine Möglichkeit ist, für viele an Mode zu partizipieren, indem es immer weiter sozusagen gegeben wird.
Trotz strenger Kleiderordnungen, die den Gesellschaftsständen genau vorschrieben, wer was tragen durfte. Beatrix Nutz.
Da gibt es dann sogar von 1518 eine Kleiderordnung von Kaiser Maximilian I.
Und was ihnen ihre Herren von Kleidung schenken, soll ihnen zu tragen unverboten sein.
Der also explizit sagt, die Landsknechte, wenn die von ihrem Herrn was geschenkt bekommen an Kleidung, das ja dann über ihrem Stand wäre, weil es ja herrschaftlich ist, dürfen sie es, weil sie es geschenkt bekommen haben, trotzdem tragen, auch wenn es über ihrem Stand ist.
So blieben Kleidungsstücke in der Vormoderne über lange Zeit erhalten und zirkulierten durch mehrere Hände und Gesellschaftsschichten. Franziska Neumann.
Es gibt den Begriff der Stewardship of Objects, also dass es eine Kultur gab, pflegsam mit Dingen umzugehen. Und das galt auch für Textilien. Es gibt ganz viele Handbücher, die beschreiben, wie müssen Textilien gelagert werden, was kann man machen, um zu verhindern, dass sie sich abnutzen, ausbleichen oder ähnliches. Und ich glaube, das ist schon ein ziemlich großer Unterschied zwischen der Vormoderne und der Moderne.
Diese Fürsorgepflicht für den Besitz wurde über Jahrhunderte praktiziert. Das ständige Nähen, Ausbessern, Flicken, Umschneidern und Färben alter Kleidung zog aber auch Spott auf sich. So schreibt der Gelehrte Alessandro Piccolomini 1539 in seiner Satire La Raffaela, Gespräch über die feine Erziehung der Frauen, über eine Frau aus Siena, die sich auch nach Jahren nicht von ihrem Hochzeitskleid aus gemustertem Damast trennen wollte.
Als es schon recht schmutzig geworden war, ließ sie es wenden, sodass das Innere nach außen kam. Und so trug sie es Sonntag für Sonntag noch 5 Jahre.
Man hat es gewendet, dazu hat man den Altschneider aufgesucht, manchmal nennt man das auch Wendeschneider, der hat es tatsächlich dann alle Nähte sorgfältig aufgetrennt, die Außenseite nach innen gekehrt, weil die Innenseite war nicht ausgebleicht und nicht abgewetzt und das Kleid war dann wieder faktisch wie neu.
Als es nun schon ganz abgewetzt war, ließ sie es brustbeerenfarbig färben, damit es aussähe, als hätte sie ein neues Kleid. Einige Jahre darauf aber riss der Stoff überall. Und nun zertrennte sie das Kleid und machte aus einem Stück des Stoffes Fransen für einen violetten Rock, aus einem anderen Ärmelaufschläge.
Doch was passierte mit dem, was nach Jahren und Jahrzehnten der Nutzung und Wiederverwendung von einem Kleidungsstück am Ende noch übrig war?
Irgendwann wird es tatsächlich zu einem Fetzen, der dann erstmal als Putzlappen vielleicht noch gebraucht wird. In Haushaltsratgebern steht immer, ja, man soll so ein kleines Kästchen haben, wo man das aufbewahrt, kann man für unterschiedliche Sachen nutzen. Und dann irgendwann ist es vorbei.
Hier schließt sich der textile Stoffkreislauf. Ab dem 14. Jahrhundert sorgte auch in Europa langsam eine bahnbrechende technologische Erfindung aus China dafür, dass auch Lumpen sinnvoll weiterverwendet werden konnten. Denn für die Papierherstellung wurden textile Reste nun mechanisch zu einem ganz neuen Produkt recycelt. Und mit der Erfindung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert stieg auch der Papierbedarf. Im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation boomte die Papierproduktion. 1450 produzierten nur etwa 10 Mühlen Papier, 2 Jahrhunderte später waren es geschätzte 200. Doch Lumpen und Hadern aus Leinen und Hanf waren tatsächlich rar, sagt Franziska Neumann.
Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass man halt eher sorgfältig und pflegsam mit seinen Textilien umgegangen ist. Das heißt, dass natürlich man eigentlich versucht hat zu verhindern, dass überhaupt Lumpen angefallen sind. Aber das ist ein Riesenproblem.
Lumpenedikte versuchten dem Mangel entgegenzuwirken. Doch der gefragte Rohstoff wurde weiter außer Landes geschmuggelt. Zu Mühlen nach Holland oder England, die viel Geld dafür bezahlten. Gesetze und Erlässe im gesamten Reich regelten, wer wo sammeln durfte und für welche Papiermühle. Ab 1763 mussten sich Lumpensammler in Preußen mit einem Lizenzzettel ausweisen und mindestens zweimal die Woche in der Stadt von Haus zu Haus gehen. Das Lumpengewerbe war hart und die Tätigkeit von Lumpensammlern begann häufig schon mitten in der Nacht. Ausgerüstet mit einem Haken durchstocherten sie die Fäkalien und Hausabfälle auf der Straße nach Textilien. An der Haustür tauschten sie Perlen, Flöten und Nadeln gegen Lumpen, die die Haushalte in Lumpenkästchen oder Beuteln aufbewahrten. Witwen, Handwerkerfrauen und ausgediente Soldaten besserten so ihre Haushaltskasse auf. Doch die Arbeit mit unreinen, infektiösen Abfällen wurde für viele zum gesundheitlichen Problem. Lumpen, gerade aus hellen Leinen, kamen in ihrem vorherigen Leben als Unterhemden und Bettwäsche, aber auch Verbandszeug und Windeln regelmäßig mit körperlichen Ausscheidungen in Kontakt. Nicht nur, dass sich die Sammler bei der Arbeit mit Tuberkulose, Milzbrand, Pocken und Cholera anstecken und diese Krankheiten verbreiten konnten, sie wurden auch sozial ausgegrenzt. Und das über Jahrhunderte.
Diese semantische Kopplung von du Lump als Schimpfwort, das kommt dann vor allem im 19. Jahrhundert und wird da ganz groß. Und es hat auch was mit zu tun mit sozialer Verelendung. Es hat auch was damit zu tun, dass immer mehr Leute durch das Recyceln von Abfallstoffen Geld machen. Das hat auch was mit antijüdischen Stereotypen zu tun. Und das muss man sich immer wieder auch vergegenwärtigen, dass es sozusagen keine fröhliche, freundliche Welt des harmonischen, nachhaltigen Recyclings ist, sondern dass die soziale Dimension und auch Abwertung von Abfallarbeitern, von Drecksarbeit ein ganz wichtiger Bestandteil auch der Geschichte von Recycling ist.
Die Lumpensammlerinnen verkauften ihre Lumpen meist an Händler, die wiederum die Papiermühlen belieferten. Dort wurden die Lumpen nach Stoffart und Farbe sortiert, von Dreck, Knöpfen und Nähten befreit und zerschnitten. Die Textilschnitzel gärten anschließend 4 bis 8 Wochen in einem Wasserbad, wurden zerkleinert und 2 Tage lang in einem Wasserbad zu Faserbrei zermahlen. Der Brei wurde mehrfach abgeschöpft, zu einer Papierseite gepresst, getrocknet, geglättet und geleimt. Papier blieb nicht das einzige Recyclingprodukt, das durch die Verwertung von Textilresten angefertigt wurde. Im nordenglischen Batley wurde Anfang des 19. Jahrhunderts die erste Recyclingfaser erfunden. Shoddy, zu Deutsch Reiswolle. Gewonnen aus neu aufbereiteten, alten Wollfasern. Die Herkunft des Begriffs Shoddy ist unklar, heute beschreibt er eine schäbige Qualität. Die grauen Anzüge, Militärdecken und Mäntel aus Reiswolle gingen nämlich schnell kaputt. Trotzdem, die Erfindung von Shoddy war wegweisend. Eine Vorläufertechnologie des heutigen Faser-zu-Faser-Recyclings. Im Augsburger Recycling-Atelier wird die Reismaschine nun wieder optimiert, sagt Stefan Schlichter.
Sie ist auch schrittweise weiterentwickelt worden, nur ab dem 60er, 70er Jahren nicht mehr, weil der Markt zu klein war. Mit Recycling konnte man kein Geld verdienen, weil ja neue Ware herzustellen viel einfacher war. Und dann ist diese Technologie nicht gepflegt worden.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden neue Waren immer günstiger. Die Müllentsorgung fiel in die öffentliche Hand und Holz löste Lumpen als Rohstoff für Papier ab. Bis dahin hatte das Wiederverwerten von Textilien jahrhundertelang zum Alltag gehört. Aus Tradition oder aus der Not heraus. Eine Recycling-Mentalität will Abfallhistorikerin Franziska Neumann unseren Vorfahren trotzdem nicht uneingeschränkt attestieren. Denn diejenigen, die recycelten und diejenigen, die wegwarfen, seien nicht dieselben gewesen.
Ein primäres Interesse am Recycling, am Papiermüll. Das sind diejenigen, die das als Rohstoff haben wollen und die das weiterverkaufen. Lumpensammler haben ein Interesse an Recycling, weil sie tatsächlich davon profitieren. Und das gilt aber nicht für das Gros der Haushalte. Und deswegen finde ich es wichtig, hier nochmal zu unterscheiden, wer profitiert Wie verbreitet ist das eigentlich? Und gibt es auch nicht Bereiche, wo wesentlich häufiger einfach entsorgt wurde?
Dennoch, ein Bewusstsein für den Wert von Textilien war über Tausende von Jahren selbstverständlich. Heute ist der Trend eher gegenläufig.
Textilien werden immer weniger wert. Eine Hose hat einen Wert, der kann nicht bei 8,67 Euro liegen. Das Allerwichtigste ist, dass wir Textilien wieder Wert zugestehen.
Stefan Schlichter vom Textilrecycling-Atelier in Augsburg.
Und wenn wir es lernen, Alttextil als Rohstoffquelle zu sehen. Wir sitzen auf einem Berg nicht genutzter Baumwolle zum Beispiel, der größer ist als das, was Indien an Baumwolle produziert im Jahr. Wir wären der viert- bis fünftgrößte Hersteller von Baumwolle, obwohl hier keine einzige Baumwollpflanze wächst.
Vanessa Schneider über die Geschichte des Textilrecyclings. Viele weitere Audios von Radio Wissen rund ums Thema Mode und Kleidung finden Sie in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mehr Informationen zu diesem Stück bekommen Sie in den Shownotes.
Es gibt Recherchen, die uns nicht mehr loslassen und Geschichten, die uns tief berühren. Bei 11KM, der Tagesschau-Podcast, erlebt ihr diese Momente täglich.
Das ist eben das Krasse, dass dieser Bürgerkrieg jetzt 15 Jahre her ist und Jeanitas Mann ist seit 16 Jahren verschwunden. Sie hat ihn nicht wiedergefunden. Sie hofft immer noch, dass er irgendwo auftaucht, dass er vielleicht irgendwo im Geheimen irgendwo gefangen gehalten wird. Und das ist natürlich psychologisch, mental Wahnsinn, nicht zu wissen, was passiert ist mit ihrem Mann.
Von Montag bis Freitag hört ihr täglich ein neues, tiefgründiges Thema. Wir tauchen ab in aktuelle Nachrichten und erzählen euch spannende, hintergründige Stories. Gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten der ARD. Bewegende Geschichten, aktuelle News-Stories und investigative Recherchen. Das ist 11KM, der Tagesschau-Podcast. Zu Hause sind wir in der ARD-Audiothek. Und ihr hört uns überall da, wo es Podcasts gibt.